Es ist ja schon wieder eine Zeit lang her, dass ich hier war. Und ich war viel in Ostfriesland unterwegs. Ja, die brauchen auch Gottes Wort. Am letzten Sonntag durfte ich in einer Gemeinde predigen mit 1000 Mitgliedern. Das war auch mal schön. Und die wachsen und die bauen schon wieder ein neues Gemeindehaus. Ja, so kann's gehen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, oder? Dass wir dranbleiben dürfen an ihm. Ja, wenn ich heute etwas müde reinschaue, müsst ihr entschuldigen. Wir hatten gestern großes Fest. Meine Frau ist 60 geworden, 39 Jahre verheiratet, 10 Jahre in unserer Wohnung. War dann Grund genug zu feiern. Aber ich bin um 1 ins Bett gekommen nach dem Aufräumen. Und so bin ich vielleicht noch etwas müde, was aber nicht hindern soll, Gottes Wort auszuteilen. Und ich möchte dieses alte, bekannte Gleichnis aus Matthäus 13 lesen. Kennt ihr alle? Vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Und wiederum gleicht das Himmelreich einen Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Diese Gleichnisse sind ja in einer ganzen Reihe von Gleichnissen, die Jesus uns über das Reich Gottes sagt. Er fängt an mit dem Gleichnis vom Seemann, dann von dem Unkraut im Weizen, vom Senfkorn, vom Sauerteig, vom Schatz im Acker, vom Fischernetz. Alles Gleichnisse, die ein einziges Ziel haben, das wunderbare Reich Gottes uns näher zu bringen. Und wenn wir sehen, wie viel Zeit Jesus da hineingelegt hat, uns sein Reich wieder zu zeigen, näher zu bringen, darzulegen, dann erkennen wir, wie wichtig ihm das war. Ich sag so oft, wenn Jesus nur auf diese Erde gekommen wäre, um für uns zu sterben, ja, dann wäre das eine schnelle Geschichte gewesen, ne? Kommen, sterben, auffahren, weg. Aber das ist es nicht. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen. Habe ich irgendwas verstellt? Nee, alles klar, ich mache einfach weiter. Weil er ein Herzenswunsch hatte, dass wir Bürger seines Reiches werden und dass wir sein Reich schon erkennen. Aber wir haben so eine Sehnsucht nach dem Himmel. Und ja, das wird auch irgendwann mal so richtig krachen, wenn wir dort sind. Wir werden uns so freuen und das wird so toll sein und Hammer. Aber das ist es nicht. Jesus Christus möchte, dass das Himmelreich schon hier auf unserer Erde ist. Und deswegen nimmt er sich so viel Zeit und erklärt uns das Himmelreich so im Detail. Und jetzt haben wir hier zwei Gleichnisse, die eigentlich so irgendwie gar nicht in unser Denken reinpassen. Wir haben das Gleichnis von der Perle und das Gleichnis von dem Feld. Auf der einen Seite hat jemand einfach was gefunden. Das ist auch mal schön, ne? Geh spazieren und da liegt ein Zehner auf der Straße. Ah, ist ja schön, ja. Ja, vielleicht nur ein Fünfer, den brauchst du beim Fundbüro nicht abgeben, den kannst du gleich so einstecken. Ab 5 Euro musst du es abgeben. Ja, so. Ist doch schön, wenn man einfach mal was findet. Ja? Und so stelle ich mir auch diesen Mann vor, der ist vielleicht spazieren gegangen durchs Feld und hat so alles, die Natur so auf sich wirken lassen, und dann stolpert er. Ja, dann guckt er, was ist da? Es ist ein Schatz. Ich habe mich dann, als ich das gelesen habe, gefragt, warum hat er den nicht einfach mitgenommen? Der lag da ja irgendwo rum. Ja? Nee, der ist nach Hause gegangen und hat gemerkt, was das für ein Riesenschatz ist und hat alles verkauft, was er hatte, um den Acker zu kaufen. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn er den Schatz einfach mitgenommen hätte? Genau so funktioniert das Himmelreich nicht. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und er hat dieses Menschwerden bezahlt, teuer bezahlt. Er hat die Herrlichkeit aufgegeben. Er hat seine Macht aufgegeben. Und schließlich und endlich hier auf Erden sein Leben. Teuer bezahlt. Für dich und für mich. Und wir denken manchmal, wir können uns einfach so ins Himmelreich reinschleichen. Ja, selbstverständlich. Die Erlösung ist für uns alle gültig. Und die Erlösung ist auch umsonst. Aber wie gesagt, jetzt geht's noch mal ein Stück weiter. Jetzt geht's gar nicht um die Erlösung nur. Jetzt geht's darum, hineinzutreten in das Reich der Himmel. Und da kann ich mich nicht reinschleichen, das kann ich nicht klauen, das kann ich nicht einfach so an mich nehmen. Denk mal an die zwei, Aquila und Priscilla. Ja, alle haben ins Reich Gottes investiert und gegeben von dem, was sie hatten. Sie haben gesagt, ja, das machen wir auch. Dann haben sie auch einen Acker verkauft. Aber dann haben sie einen Teil in ihre eigenen Taschen gegeben und das andere haben sie abgegeben. Und was ist passiert? Peng. Beide sind tot umgefallen. Ja, natürlich, weil sie gelogen haben. Sie hätten es gar nicht geben müssen. Aber sie wollten was geben, aber haben nur zum Teil. Sie wollten sich reinschleichen mit einer Lüge. Da sagt uns Jesus ein Gleichnis von jemand, der zu einer Hochzeit geladen worden ist. Andreas und Pia waren gestern auf unserer Feier. Wir haben überlegt, wen sollen wir alles einladen. Unsere Liste war 200 Leute lang. Und dann haben wir immer gesagt, so aus jedem Kreis so ein. Und die zwei hat's getroffen von euch. Ich hoffe, ihr habt euch wohl gefühlt. Ja. So, da war so ein Mann, der wurde auf eine Hochzeit eingeladen. Und der ist auch gekommen, einen weiten Weg. Der hat also investiert, der hat einen Weg auf sich genommen, der hat Zeit investiert, dorthin zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch ein Geschenk dabei hatte. Macht man ja so, wenn man auf eine Hochzeit geht, oder? Und dann gab es einen kleinen Punkt. Er hatte ein Gewand an, das einen kleinen Schmutzfleck hatte. Nur so einen kleinen Schmutzfleck. Und das war's. Er wurde rausgeschmissen. Raus aus dieser Hochzeit. Die Bibel sagt, er hat ein unflätiges Kleid an. Und wenn uns hier diese beiden Gleichnisse sagen, dass jemand gegangen ist und alles verkauft hat, um diesen Schatz zu erwerben, dann heißt alles, alles, oder? Das heißt auch den Fleck am Kleid, die kleine Sünde, die ich mir noch gönne. Ja, doof, ne? So doof. Ja, genau so sind wir. Und soll ich's mal auf Deutsch sagen? Eigentlich ist es nichts anders, als wenn mir Gott ins Gesicht sagt, in dem Punkt redest du mir noch nicht rein. Peng. Da möchte ich noch bestimmen. Ja? Du redst mir nicht rein, ob ich meinen ganzen Zehnten gebe. Du redst mir nicht rein, ob ich nicht manchmal noch je zornig sein darf. Du redst mir das oder das oder das oder das nicht rein. Das ist dieser kleine Fleck. Aber Jesus sagt, der ging hin und verkaufte alles. Der hat es gefunden und hat alles verkauft. Ich habe schon manchmal dieses Gleichnis erzählt, dieses Beispiel erzählt, wie wir das so praktisch darstellen können. Jesus sagt, ja, gib mir, was du hast. Ja, Jesus, ich habe nicht viel. Ja, was hast du denn? Weiß auch nicht, muss ich mal reinschauen. Viele Quittungen und ja, ich habe noch 25 Euro, bisschen Kleingeld. Da, Jesus, kannst haben. Da sagt Jesus, was war mit dem Kleingeld? Ja, Jesus, willst du es wirklich haben? Irgendwie musst du noch die Straßenbahn zahlen fürs Nachhausefahren. Wie nach Hause fahren? Du hast ein Zuhause. Ja klar, habe ich ein Zuhause. Wartet meine Frau. Ach, eine Frau hast du auch. Also dann gib mir doch dein Zuhause. Ja, aber wo soll ich denn wohnen? Meine Frau und ich und die Kinder. Ach, Kinder hast du auch. Und so kommt eins zum anderen. Ich könnte diese Geschichte jetzt eine Stunde lang ausmalen. Und Gott kommt immer wieder auf was drauf, was wir haben. Und wenn es ein olles Fahrrad ist. Und er möchte, dass wir alles geben. Ja, was will er mit dem ollen Fahrrad? Ja, vielleicht braucht es einer nötiger als du. Aber das Schöne ist, Gott gibt uns die Dinge ja wieder zur Benutzung. Dann Andreas hat er sein Auto wieder gegeben, dass er heute die Else abholen kann. Ne? Das ist es, dann hat Andreas sein Auto zur Verfügung gestellt, damit du jetzt hier sein kannst. Alles. So, und dann haben wir diese Perle. Diese Perle wurde nicht gefunden, einfach so, sondern da war ein Mann, der hat sie gesucht. Der war sein ganzes Leben lang unterwegs und hat kostbare Perlen gesucht. Ich vergleiche das jetzt mal so. Jeder Vergleich hinkt, ihr wisst das. So, der Erste mit dem Schatz im Acker, das ist vielleicht ein Ungläubiger und der findet Jesus. Wie das manchmal so ist. Geht an der Zeltmission vorbei, hört das, geht rein, bekehrt sich. Trifft beim Bäcker die Christel und die Christel kann den Mund von Jesus nicht halten und lädt ihn hier ein zum Gottesdienst, kommt her und bekehrt sich. Ne? So, wie das halt auch immer so passiert. Aber dann war der hat gesucht nach der Perle. Und das sind manchmal wir Christen. Dann treffen wir uns und dann suchen wir das Reich Gottes. Und dann studieren wir in der Bibel und fragen, Gott, wo ist dein Reich? Wie können wir es finden? Das ist so das zweite Beispiel. Die Perle, die wird gesucht. Und dann entdecken wir es. Und wiederum heißt es, er ging hin, verkaufte alles, um diese Perle zu kriegen. Ja, was ist denn jetzt diese Perle? Was ist das denn jetzt so wirklich für uns? Was möchte Jesus uns so Gewaltiges schenken, dass es uns alles kostet? Es ist schlicht und einfach seine Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, wer den Schatz gefunden hat, der ist bereit, alles aufzugeben. Ich denke nur mal an ein paar Männer aus der Bibel. Da war die Samariterin am Jakobsbrunnen. Die wusste nicht, dass sie nach was sucht. Die wollte nur Wasser holen. Und dann spricht Jesus sie an. Mit einem einzigen Ziel. Er möchte, dass ihr Leben heil wird. Er möchte, dass ihr Leben aufhört, auf einer Suche zu sein. Die Frau hatte eine unendliche Sehnsucht in sich. Und die wusste sich nicht ein und aus und hat diese Sehnsucht versucht, mit einer guten Beziehung zu stillen. Hat alles nichts genutzt. Jesus sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt. Ja, denn jetzt hast du es auch nicht deiner. Ja? Und da war so ein Schrei, ich suche nach was. Und Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin die Quelle. Ich kann dein Durst stillen. Und als sie es begriffen hat, geht sie hin und erzählt es weiter. Nur eine Frau, da war ein Paulus, ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und Gott musste doch verehrt werden und heilig werden und alles, was Gott nicht meint, muss ausgerottet werden. Er hat den Christen verfolgt. Eigentlich hat er nur gesucht. Er hat die Gegenwart Gottes gesucht, bis er Gott begegnet ist. Das ist es. Gott macht sich auf, um dir und um mir mich zu begegnen. Jeden Morgen macht er sich auf. Jeden Morgen sagt er, ich will dir begegnen. Gerhard, ich will dir begegnen. Und jeden Morgen stellt sich die gleiche Frage, was bin ich bereit zu bezahlen? Da waren andere, die haben gesucht. Da war ein Cornelius, der hat gesucht und Gott begegnet ihn. Da war eine Lydia, die hat irgendwo gehört, da gibt's welche, die versammeln sich. Ja, wo? Dann ist sie um ihre Stadt herum spazieren gegangen, weil sie gesucht hat. Und an einem kleinen Bach hat sie die Christen entdeckt. Sie, die reiche Purpurhändlerin, die genug gehabt hätte, geht auf die Suche und sucht nach mehr. Weil in uns allen eine unstillbare Sehnsucht nach mehr ist, oder? Gott hat uns so viel geschenkt. Aber in uns hört es nicht auf. Gott, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns deine Herrlichkeit. Manchmal müssen wir teuer bezahlen. Manchmal muss sogar etwas sterben, damit die Herrlichkeit Gottes kommen kann. Ich erinnere mich an diese Berufung von dem Jesaja. Jesaja Kapitel 6 kennt ihr auch. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf seinem Thron und Seraphim umkreisten ihn. Die hatten 6 Flügel und die riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Nur mal die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber wann hat der Jesaja die Herrlichkeit Gottes gesehen? Als er zum Prophet berufen wurde? Nein, der Jesaja war vorher schon Prophet. Aber guck doch mal die Veränderung rein, als die Herrlichkeit Gottes in sein Leben kam. Die ersten 5 Kapitel vom Jesaja. Ich muss euch sagen, ihr und du auch noch. Und dann kommt diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Und was sagt er? Er sagt nicht mehr ihr, er sagt ich vergehe, ich bin unheilig. Und wann ist das passiert? Als der König Usia gestorben ist. Ja, was hat das denn mit der Heiligkeit Gottes zu tun, bitteschön? Du, der König Usia war kein schlechter König. Sein Vater hat Gott schon nachgefolgt und er hat Gott nachgefolgt. Mit 16 Jahren ist er schon als König eingesetzt worden und hat 51 Jahre regiert. Und der erste Teil in seinem Leben war fantastisch. Und weißt du warum? Der hatte so einen väterlichen Freund, das war der Priester Zacharia. Und er hat den König Uzzi an die Hand genommen und gesagt, ich lehre dich jetzt Gottes Wege. Ist das nicht schön, so einen Freund zu haben? Wenn der einer die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen ein Stück und ich zeig dir, wie Gott ist. Und solange er das gemacht hat, war super sein Leben. Der hat alte Festungen wieder eingenommen. Der hat für Ruhe gesorgt in seinem Land. Der hat ein Heer mit 305.000. Du, das ist größer als heute das Heer von Deutschland. Das hatte der in dem kleinen Land da. Mächtig angesehen, super. Und dann geht er in den Tempel und opfert. Und Gott hat gesagt, das dürfen nur die Priester. Er nimmt sogar noch ein Salböl, das auch nur die Priester herstellen durften. Und opfert das auf dem Altar. Und wird zack, Schlag auf dem einmal aussätzig. Und dann haben sie ihn in ein Haus gebracht, wo er als Aussätziger leben durfte. Er war immer noch König. Den Titel hatte der immer noch. Die Amtsgeschäfte hat sein Sohn weitergeführt. Und das ist die Stellung, die so oft empfinde ich voller Schmerz in meinem Herz in unseren Gemeinden vorherrscht. Wir sind immer noch Könige. Wir sind immer noch Erlöste. Aber wir haben die Ordnung Gottes verlassen und Gott musste uns auf die Seite stellen. Und die Herrlichkeit Gottes kommt wieder, wenn etwas stirbt. In diesem Fall war es so, dass der König Uzzia wirklich sterben musste. Dann war ein Kapitel beendet und der Jesaja hat die Herrlichkeit Gottes wieder gesehen. Ja, es gibt auch Situationen, Gott sei Dank heute sehr wenig, dass ein Mensch sterben muss, der vielleicht in einer Gemeinde alles durcheinander bringt. Ein Pastor, der meint, er ist der Fürst von über allen und die Gemeinde tyrannisiert oder sonst irgendetwas. Und dann muss Gott den manchmal wegnehmen, damit er die Gemeinde weiterführen kann. Aber oft bezieht sich das Sterben, wie hier beim König Uzzia, auf ein inneres Sterben. Auf ein Sterben von den Rechten, die ich denke, die ich mir noch erlauben kann. Und das Sterben, das ist das Sterben in unserem Inneren und das fängt an mit Buße. Wie wichtig ist uns die Herrlichkeit Gottes? Geschwister, wir haben Gott so klein gemacht. Ich gucke in unsere Schulen rein. Da werden Theorien als die Wahrheit verkauft, die Evolutionstheorie. Wo ist Gott geblieben? Ich gucke in Universitäten rein, selbst in theologischen Fakultäten wird gesprochen, na ja, das sind da alles olle Kamellen und Gleichnisse, die gelten eh heute nicht mehr, wir müssen das Ganze anders verstehen. Wir haben Gott degradiert zum Hampelmann, entschuldige bitte. Wo sind die Menschen, die aufstehen dagegen? Und statt wir Gott etwas opfern, statt dass wir sagen, wir geben dir alles, wir geben dir unser Leben, wir geben dir unsere Rechte, wir geben dir alles hin, haben wir Christen uns in unsere Gotteshäuser zurückgezogen und loben und preisen Gott. Und ich freue mich, dass Gott gelobt und gepriesen wird. Und ich freue mich, dass ihr wieder anfängt, Live-Lobpreis zu machen. Ich freue mich über alles. Aber wir haben uns zurückgezogen in unsere Häuser und sind nicht mehr Licht und Salz draußen, wo es gebraucht. Wo stehen wir auf gegen Abtreibung in unserem Land? Es gibt einige Theologen, die die Meinung vertreten, und ich bin mehr und mehr da geneigt, denen zuzustimmen, dass sie sagen, früher hat man dem Baal Kinder geopfert. Was ist das heute denn anders mit den Abtreibungen? Wir opfern über 100.000 Kinder. Gott, was sind wir dir bereit zu bezahlen? Was sind wir dir bereit zu verkaufen? Was sind wir bereit für die Herrlichkeit Gottes zu geben? Haben wir überhaupt eine Ahnung von deiner Herrlichkeit? Als die Erweckung in Argentinien anfing, dann haben die Christen über Wochen geweint. Die haben so lange geweint, bis sie keine Tränen mehr hatten. Bis die Tränendrüsen, der Tränenkanal versiegt war. Und als sie nicht mehr weinen konnten, kam die Herrlichkeit Gottes in dieses Land. Die Herrlichkeit Gottes ist, wenn ein Petrus spazieren geht und sein Schatten, der hat da noch nicht mal hingeguckt, das war nur sein Schatten, hat die Kranken gesund gemacht. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Du trittst in einen Raum und alle Leute sind still, weil sie merken, was habe ich denn, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn da für Atmosphäre? Was geht denn jetzt ab? Da ist Heiligkeit. Die Edna Suttner ist mit dem Zug durch die Gegend gefahren und die Heiligkeit Gottes hat sie so umgeben, dass links und rechts, wo der Zug gefahren ist, Leute angefangen haben, Buße zu tun. Die haben die noch nicht mal gesehen, die waren nur in diesem Landstrich. Das ist die Heiligkeit Gottes. Die Priester bei der Einweihung des Tempels von Salomo kamen unter die Herrlichkeit Gottes, fielen um und konnten nicht mehr etwas sagen. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich so mächtig, dass wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Und sie offenbart sich immer anders. Du hast vielleicht in einer Konferenz, in einer Predigt, in deinem stillen Kämmerlein die Herrlichkeit Gottes mal erlebt und jetzt hast du dich über Jahre danach ausgestreckt. Gott, ich will sie wieder so erleben. Aber sie kommt immer anders. Und vielleicht stehst du morgen unter der Dusche. Und während du dich wäschst, deine Haare oder sonst irgendwas, sagst du einfach in Erinnerung an heute, oh, ich möchte so gerne deine Herrlichkeit haben. Und dann kommt die Herrlichkeit Gottes unter die Dusche. Wahrscheinlich kommst du 3 Stunden nicht mehr raus. Wasserrechnung ist egal, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, oder? Wir müssen neu eine Sehnsucht bekommen nach der großen Herrlichkeit Gottes. Wir müssen neu eine Sehnsucht bekommen. Gott, zeig dich uns in deiner ganzen Dimension. Es fängt immer damit an, dass ich sage, ich bin bereit, alles zu verkaufen, um diesen Schatz, um diese Perle zu bekommen. Bin ich bereit? Ja, sagst du, das ist doch irgendwo Schwachsinn. Wenn ich eine Perle kaufe und alles verkaufe, Haus, Hof, Hund, alles, ja, dann habe ich eine Perle und schlaf unter der Brücke. Ja, tolles Bild, ne? Das ist eine wunderbare, teure, edle, die schönste Perle der Welt in einer Hosentasche und schläfst unter der Brücke. Ja, so denken wir Menschen. So denken wir, wir wiegen einander auf. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich alles gebe? Und genau da fängt das an. Die Herrlichkeit Gottes kommt zu uns, wenn wir ihm volle Kanne vertrauen. Und dann wird die Brücke zum Palast. Ja, glauben wir denn wirklich, dass er uns nicht beschenken will? Dann kommt die andere Seite. Dann gibt es Gemeinden, die das Wohlstandsevangelium predigen. Ja, was, du fährst nur ein 10 Jahre altes Auto? Bist wohl nicht gesegnet oder sonst was? Ja, das ist die andere Geschichte. Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nicht, welches Auto fahre ich, welches Haus fahre ich, habe ich Markenklamotten an oder. Es geht darum, ist die Herrlichkeit Gottes hier? Und die kann sich offenbaren in Palästen und in Slums. Die kann sich offenbaren in einem 10 Jahre alten Auto oder in einem neuen Ferrari. Komplett egal. Gott ist das egal. Gott macht so und alles schenkt er dir. Alles. Aber Gott hält manchmal zurück. Warum denn? Ja, weil er weiß, wir würden unser Herz daran hängen. Wir würden nie alles verkaufen. Vielleicht lieben wir unser tolles neues Auto, das alles schickimicki hat. Selbst abblendbares Licht, Regensensor, wenn es anfängt zu regnen. Was weiß ich, 12 Airbags. Klimaanlage ja sowieso und automatisches Fahren vielleicht demnächst, ja. Alles drinnen und wir hängen unser Herz so dran. Und weil unser Herz an diesem blöden Ding hängt, hängen wir unser Herz nicht an Jesus. Und die Herrlichkeit Gottes bleibt aus. Es ist doch besser, wenn er dir das Auto gar nicht erst gibt, wenn du dein Herz nicht dranhängen kannst. Und der andere, der hat damit kein Problem und der kriegt das. Also sei nicht traurig, wenn du von Gott was nicht kriegst. Überprüf dein Herz und ich sag dir, Gott will dir viel mehr geben. Die Herrlichkeit Gottes ist alles für dich. Wenn die in uns ist, fragen wir nicht mehr nach Materie. Die nutzen wir, um für Jesus etwas Gutes zu tun. Aber die Herrlichkeit Gottes in uns, die muss erbeten werden. Die muss gesucht werden. Da musst du losgehen und sagen, wo ist sie? Wo ist sie? Ich bin bereit, alles zu bezahlen. Mama, sind es ganz komische Dinge, die wir zum Bezahlen nutzen. Wisst ihr das? Das ist nicht nur Geld. Manchmal musst du mit Zeit zahlen. Ja, du hast immer nur kurze Gebete gesprochen. Gott sagt, ich möchte dich so beschenken, aber ich will mal deine Ernsthaftigkeit sehen. Ach Gott, ich bin ja morgens immer so müde. Ja, ich weiß, dass du müde bist. Ja, hab dich ja geschaffen. Ich kenne dich auch. Aber ich will doch mal gucken, wie ernsthaft du bist. Schaffen wir das nicht, 2 Stunden morgens zu beten? Vielleicht musst du zahlen. Vielleicht hast du damit überhaupt kein Problem. Ist Zeit für dich überhaupt nichts. Ja? Dann zahlst du mit was anderem. Vielleicht bezahlst du mit Sünde. Hä? Die Herrlichkeit Gottes mit Sünde zahlen? Ja, weil du noch so eine Lieblingssünde in dir versteckt hast. Und wenn du die bezahlst, kommt die Herrlichkeit Gottes. Ich muss mir vorstellen, wir dürfen die Herrlichkeit Gottes mit einer Sünde bezahlen. Ja, weil Gott sagt, in diesen Punkt will ich auch reinsprechen in deinem Leben. Und dann sagst du endlich nach 20 Jahren, Gott, ja, du darfst es. Und dann bist du auch noch ehrlich und sagst, aber ich habe die Sünde so lieb gewonnen, ich schaffe das ja gar nicht. Und dann sagt er, dein Herz, dass du das willst, es reicht mir. Es reicht mir. Ich nehme jetzt dein Herz und all das Verlangen, etwas zu tun, was du gar nicht willst. Und dann nimmt Gott es dir weg und dann beschenkt er dich. Ich habe mal, wenn wir Gott Materie geben, all das, was ich vorher aufgezählt habe, dann gibt es uns doch wieder zur Benutzung. Und wenn wir ihm all die anderen Sachen geben, gibt er uns etwas wieder. Vielleicht musst du ihm deine Ehre geben. Vielleicht musst du ihm deine Stellung geben. Du weißt, glaube ich, selbst, was du ihm geben solltest. Wisst ihr, aber Gott verlangt es nicht. Gott sagt, ich mache dir einfach nur ein Angebot. Du kannst so leben wie immer, mit all dem, was ich dir geschenkt habe. Und wenn du fleißig bist, will ich das alles auch noch vermehren. Ist alles gut. Will eure Gemeinde bauen, weil ihr fleißig hier seid. weil er euch zum Bibelstudium, weil er euch zum Gebet trifft. Aber mein Plan wäre ganz was anderes. Mein Plan mit euch ist, dass meine Herrlichkeit hier sichtbar wird. Und jetzt müssen wir entscheiden, was bin ich bereit zu bezahlen. Manchmal gebe ich nichts anderes auf als mein Sicherheitsdenken. Ich kann dir doch das oder das nicht machen. In der Gemeinde, wo ich jetzt gepredigt habe, mit den vor den 1000 Leuten, eigentlich sind das 4 Gemeinden, die bauen gerade ihr 5. Gemeindehaus. Das ist ein Gemeindekonzept, das nicht sagt, wenn wir wachsen, bauen wir immer größer, sondern die haben mitten im Ort eine Gemeinde und als sie gewachsen sind, haben sie gesagt, dann fangen wir an, links, rechts, oben, unten auch noch Gemeinden zu bauen. Jeder soll mit dem Fahrrad zum Gottesdienst kommen können. Finde ich gutes Konzept, ja. So. Und die haben eine Jugendgruppe von 500 Leuten. Und da gehen jetzt zum Beispiel gerade einige nach Uganda auf Mission. In 14 Tagen gehen die los. Kostet 1600 Euro. 1600 Euro ist eine Menge Holz, weißt du das? Verdiene ich nicht im Monat. Ja? Lange nicht. So. Und die zahlen das für Mission. Die bezahlen 1600 Euro, dass sie ihren Urlaub opfern dürfen und andere helfen dürfen. Ja, da waren auch einige dabei, die sagen, kann ich mir nicht leisten. Und andere haben gesagt, ich auch nicht, ich habe Gott vertraut. Und da war schon wieder das Herz. Viele wollten, aber wenige haben vertraut. Und jetzt fliegen sie wohl mit einer Gruppe mit 20 jungen Leuten darunter. Manchmal muss ich einfach nur Sicherheit aufgeben. Zu sagen, okay Gott, ich weiß nicht, wie du mich morgen versorgst. Aber wenn du sagst, du möchtest mich an einem bestimmten Ort haben, dann will ich's tun. Warum erleben wir so wenig Wunder? Weil wir so selbstständig geworden sind. Weil wir alles können und wir können es gut. Wir haben es gelernt. Und ja, Lob, dass du deine Sache so gut machst. Aber wisst ihr, Gott macht die Sache noch viel besser. Das ist der Punkt. So gut du etwas auch machst, Gott macht die Sache immer noch besser. Also wenn ich ihm vertraue, dann kann ich auf der sicheren Seite sein, es wird besser. Es wird besser. Was ist das Reich Gottes? Der Luther hat mal einen Satz gebracht. Nehmen Sie den Leib, Gut, Geld, Ehre, Weib, das Reich muss uns doch bleiben. Ja, hatte der gute Martin Luther eine Sehnsucht, alles zu verlieren? Du, ich glaube, der war genauso gern verheiratet wie du, Andreas. Ja, oder wie ich. Ja. Aber er sagt, das Reich ist das Wichtigste. Das muss uns doch bleiben. Und es geht nicht darum, in freiwillige Armut zu gehen. Es geht darum, die Prioritäten richtig zu setzen in unserem Leben. Und dann Gott zu vertrauen. Du hast alles gegeben, ich gebe dir alles. Und jetzt bist du wieder dran. Und ich vertraue dir. Und zu allem, was du sagst, sag ich Amen. Und das ist die Beziehung, die Gott sich von uns wünscht. Und dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und sie ist so schön. Sie ist so schön. Ich wünschte mir, ich könnte euch die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit von Jesus, so richtig wie ein Maler ins Herz malen. Ich wünschte es, ich kann's nicht. Aber Heiliger Geist kann malen. Der kann heute Nachmittag in deinem Herzen malen. Und dir Gott so richtig zeigen. Heiliger Geist, tu das, mach das einfach. Zeig uns die Schönheit von Jesus. Zeig uns die Schönheit deines Reiches. Zeig uns die Schönheit deiner Nähe, die Schönheit deiner Liebe. Danke und Amen.